Danke für diesen starken Einstieg. Du warst jetzt auch schnell schon wieder an der PowerPoint. Ich habe uns nur die Flipchart mal mitgebracht. Selber sein wie Gott. Sein, selber sein. Die letzte Instanz sein, Kontrolle. Wo kommt denn das her, dass der Mensch selber stark sein muss und alles im Griff haben muss und diesem Antrieb folgen muss? Wir werden heute noch eintauchen in mehr solche Vorbilder und wir dürfen uns immer wieder fragen, was hat das mit mir zu tun? Wo finde ich mich? Ich möchte mit Gott reden und ihr dürft selber entscheiden, darf er da anklopfen? Darf er dir zeigen, was es mit dir zu tun hat? Wo du vielleicht einen Schritt mit ihm machen kannst in dieses gute Leben hinein. Ich denke, wir kennen alle diese Antriebe, die uns nicht unbedingt zum Guten führen, die uns manchmal was anderes sagen, woanders hinbringen. Und das können wir Gott sagen. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ein Gott bist, der redet. Du bist aber nicht das Sonderangebot, das uns einwickeln will, sondern du hast Antworten, Lösungen. Du bist das Leben. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, wo wir sind, dass du aber auch unser Herz kennst, auch unsere Verletzungen, da, wo wir manchmal auch ein Abwehrsystem leben. Und du klopfst immer wieder an. Vater, danke, dass du da hinkommen möchtest, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Mangel haben. Danke jetzt für dein Reden. Amen. Frauen in meinem Umfeld. Das Thema heute. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht von einer Nachbarin, wo einfach etwas deutlich machen soll, wie wir im Leben oft viele Ampeln haben inzwischen. Wir haben gestern gehört, wie Eva hatte eine Grenze, die sie nicht übertreten sollte. Und das ist ihr freiwillig zur Entscheidung gestellt worden. Inzwischen haben wir viele Grenzen, die etwas mit uns tun, wenn wir sie übertreten. Und ich glaube, keiner von uns fährt freiwillig bei Rot über die Ampel, weil wir wissen, es könnte Tusch machen. Das sind Dinge, die wir einerseits wissen und trotzdem im täglichen Leben, in unserem Alltag, leben wir manches, wo wir oft schon bei Rot wo durchbrechen, weil wir uns, glaube ich, oft nicht so bewusst sind, was ist los, wo kommt was her? Und diese Prinzipien, die zum Leben dienen, das war für mich von Anfang an, als ich die Bibel mit 21 Jahren angefangen habe zu lesen und eigentlich nichts verstanden habe, außer dass ich gemerkt habe, da ist Balsam für die Seele drinnen. Da sind Prinzipien drinnen, die dienen dem Leben. Und das hat mich hungrig gemacht. Und dieses Beispiel von dem her mit einer Nachbarin, wo ich mal mit ihr im Garten stand, es war ein Sommertag und ich hatte meinen Wäscheständer unten, weil wir haben im zweiten Stock gewohnt und manchmal, wenn es so schön heiß war, habe ich die Wäsche runter, damit sie schneller trocknet. Und wir standen da und plauderten noch, es war schon gegen Abend und ich höre das Auto, dass mein Mann heimkommt. Und dann habe ich gedacht, oh, meine Chance, dass ich nicht dreimal hochtragen muss, sondern mein Mann mir den Wäscheständer hochtragen könnte. Und ich rufe, wie ich ihn manchmal nenne, Geliebter. Nicht, weil es mein Geliebter ist, wir sind verheiratet, aber trotzdem ist es noch mein geliebter Mann. Das ist so ein Kosenamen für meinen Mann. Das Eigenartige, was passiert ist, meine Nachbarin versteht Sie versteht Gebiete. Und tatsächlich ist meine Nachbarin damals, es war in einem anderen Haus, eine Frau, die eher sehr untertänig ist. Viele Leute können ihr sagen, was sie tun soll, weil sie unsicher ist manchmal in Entscheidungen treffen und sie immer so diese Haltung, dem anderen Recht zu geben, dem anderen das Wort zu überlassen, übt und sie versteht Gebiete. Und mein Mann versteht. Und wisst ihr, wieso er Hans-Dieter versteht? Mein Mann heißt Hans-Dieter. Seine Mama kommt von Norddeutschland, sein Papa vom Süden Deutschlands. Und als er in Österreich war, wurde er immer wie von seiner Kindheit her Hansi genannt. Und als er dann langsam auch älter wurde, haben wir uns schon überlegt, ob er jetzt offiziell als Leiter von einem Werk mit Hansi Wittmann unterschreibt oder mit Hans-Dieter. Und irgendwo habe ich gesagt, nee, Hans-Dieter geht in Österreich gar nicht. Das klingt so norddeutsch. Hans-Peter ist bekannt, aber Hans-Dieter. Und zudem kam noch dazu, dass er eigentlich immer Hansi genannt worden ist. Nur, wenn er Feuer am Dach hatte, hat seine Mama gerufen, Hans-Dieter. Und dann ging es zur Sache, dann war es ernst, weil er gewusst hat, oho, der Hut brennt. Warum sage ich die Geschichte? Kennen wir das alle, dass wir manchmal mit unserer Prägung, mit dem, was wir erlebt haben, auf Situationen zugehen und je nachdem, was in uns steckt, was wir schon für gute oder negative Erfahrungen mit etwas gemacht haben, das schwingt in uns und zwar so automatisch, dass es in Millisekunden schneller hier oben landet und uns sagt, was wir tun sollen, was wir denken sollen. Das ist leider oder auch nicht leider, aber es ist nachweislich schneller der Impuls da von dem, was unsere Erfahrungen in uns hinterlassen haben. Und meistens sind es die Negativerfahrungen, die ein bisschen mehr sind, die uns dann zu gewissen Angewohnheiten oder eben diesen Vorurteilen im Vornhinein schon stehen lassen und wir eigentlich schon ein Vorurteil oder eine Denkweise automatisch da haben. Und was mir da einfach mit meinem Ampelsystem wichtig geworden ist, auch als ich gemerkt habe, die Bibel, was will die mir sagen, was tut die mit mir, dass ich mir oft Farben genommen habe, wenn ich gedacht habe, boah, was habe ich hier eigentlich für eine Situation? Und wenn ich darüber nachgesonnen habe, weil ich gemerkt habe, da ist etwas, was mir im Leben helfen möchte, dann habe ich mir die Dinge rausgeschrieben, damit ich es besser fassen kann, weil ich sehr bildhaft denke und habe dann auch oft gemerkt, was ist hier für mich so rot, was zerstört hier mein Leben und was sagt Gott dazu, was ist eigentlich das Angebot, wo er sagt, hey, hier, ich will dir von meiner Fülle, von meiner Güte Dinge zeigen und ich bleibe stecken bei meinen vorgefertigten Urteilen, Denkweisen, weil ich einfach so bin und weil es halt so eine Haltung ist, weil es halt so in mir steckt, aber dass Gott eigentlich ständig aufruft, dass wir umkehren sollen, uns verändern sollen. Das hat am Anfang hat es so einen Beigeschmack, ja, wir sind alle Sünder und sollen brav werden. Ich habe immer gedacht, wenn ich zu Gott komme, dann darf ich keine Ohrringe mehr tragen, dann darf ich mich nicht mehr schminken oder schön machen, sondern dann soll ich brav sein und am besten mit Birkenstock war das damals das Bild. Jetzt sind sie wieder aktuell, die Haare irgendwo geknotet oder so. Und es war so ein Bild, was ich in meinem Umfeld kennengelernt habe, was aber nicht das war, was die Bibel gesagt hat. Und wir haben oft so ganz eigene Denkweisen in uns, aber ist es wirklich Gott? Oder was sind da für Denkweisen in mir? Was steckt da tief unten und was will Gott dazu sagen? Und da denke ich, will er uns so viel mehr in diese Entscheidungsfähigkeit rufen, wecken, dass wir freien Willen haben zum Entscheiden. Und ich habe immer gedacht, ich bin frei und ich will meine Freiheit leben und war mir nicht bewusst, wie sehr ich gelebt worden bin. Gelebt worden bin von meinem inneren Suchen, von meinem inneren Kaputtsein, wenn ich A gesagt habe, musste ich B sagen, obwohl ich B nicht mehr sagen wollte. Einfach diese Zerrissenheit, wie oft ich wo gelandet bin, wo ich nicht hin wollte und wie schnell das passiert, ohne dass ich drüber nachdenke, wie schnell ich hier eigentlich weiß und hier tue ich Dinge, wo ich nicht wollte. Und das geht eben schneller, wie wir oft denken. Und Konzerne geben Millionen für Werbung aus, um sich unsere Angewohnheiten für ihre Zwecke zu nutzen mit diesen Sonderangeboten. Kommt und kauft, kommt und nehmt. Und stillt euren Mangel mit allem Möglichen. Es wird uns ständig und viel in dieser Gesellschaft angeboten. Werden wir satt oder rennen wir immer dem Nächsten hinterher, weil irgendwo tief unten ein Mangel bleibt? Das waren für mich oft Gedanken, weil ich gemerkt habe, ich bin so drin gesteckt. Und heute möchte ich zwei Frauen anschauen in der Bibel, die da auch ganz stark etwas von diesen Unterschiedlichkeiten oder Rollen, die wir oft einnehmen, haben. Und wie gesagt, ich muss mir das oft ein bisschen farbig rausholen. Wo muss ich wach werden? Und es geht um Martha und Maria, eine sehr bekannte Geschichte im Lukas-Evangelium 10. Es ist auch im Johannes-Evangelium von Martha und Maria gesprochen und ihrem Bruder, dem Lazarus. Aber jetzt mal diese eine Stelle. Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zwei leibliche Schwestern und beide liebten den Herrn Jesus und doch waren sie grundverschieden. Denk Geschichten, wie wir es alle auch kennen, wer Geschwister hat oder was man sieht im Umfeld. Und hier haben wir zwei sehr konträre Frauentypen und sie prallen in dieser Geschichte aufeinander, so wie es eben in unserem Leben auch öfters ist. Martha, die aktivere, dienende, nahm ihn auf. Sie wollte Jesus durch ihren Dienst und gutes Essen Liebe erweisen. Und Maria aber setzte sich zu den Füßen des Herrn, wirkt hier passiver und übersieht auch die Arbeit, lässt irgendwo das alles hinter sich liegen, dass man irgendwann hungrig wird und sitzt einfach da und ist fasziniert von diesen Worten Jesu. Sitzt ihm zu Füßen, schaut ihn an und ist berührt. Lebt Beziehung und ist berührt von dem, was hier an Leben rüberkommt. Sie hört einfach diesen Worten zu, weil sie etwas von diesem Leben spürt, das da drinnen liegt. Und das, was Maria tat, war in der damaligen Zeit im Orient ein No-Go. Dass sich Frauen völlig vertraut zu einem Mann setzen und ihm zuhören, Dieses Recht hatten nur Töchter oder Schwestern. Im Tempel und in der Synagoge waren Frauen und Männer getrennt. Und auch Gastfreundschaft, was hoch gepriesen war und zum guten Ton gehörte, da zogen sich Frauen in den Dienstbereich zurück, wenn sie das Essen vorbereitet haben und der Mann saß zu Seiten des Gastes. Und jetzt kommt Maria, ein junges Mädchen, und ignoriert gesellschaftliche Konventionen. Sie ignoriert den Brauchtum des, was hier Sache bis hin zu Gesetz ist, völlig. Wie wäre es euch gegangen, wenn ihr das gesehen hättet, dass die da ja nur faul dort sitzt? Hättet ihr das gemerkt, dass sie eigentlich ihm zuhört, oder hättet ihr auch gesehen, die sitzt da faul zu den Füßen, die holt sich da was raus? So eine Frechheit, und ich muss alleine die Arbeit machen, den Dienst alleine machen? Was wäre da in euch wach geworden? Oder wärt ihr gerne zu Füßen gesessen? Hättet ihr die Blicke ausgehalten von der Martha? Die Blicke, die wahrscheinlich hart und klar waren. Sie hat nicht zu Maria geredet, sie hat gleich zu Jesus geredet, im Namen Jesus. Da sind harte Gesetze zu Jesus gesprochen worden, dass er doch das Urteil hier mal sprechen soll und sie aufwecken soll. Das kann uns manchmal sehr bekannt vorkommen, auch in unseren frommen Kreisen. Wir alle bringen gewisse Vorprägung mit und wir leben sie. Ist diese Prägung durchdrungen von der Liebe Gottes gewesen? An der Stelle? Es waren zwei Extreme. Maria sitzt da und tut nichts außer zuhören. Und Martha dient, weil sie hat den Herrn lieb, sie hat ihn eingeladen, sie hat ihn willkommen geheißen. Und natürlich will man das Beste geben. Und man weiß, wir kriegen irgendwann Hunger, und wenn nichts da ist, wenn nichts getan wird, damals hat es ja nicht den Supermarkt gegeben, wo ich mir schnell den Becherkuchen oder das Fertigfischstäbchen hole. Das ging nicht. Ja. Man musste länger zubereiten. Und es war einfach so. Und in so eine Situation rein, diese Frechheit von Maria. Und sie wusste sicher, was Sache war. Aber wie halt manchmal junge Menschen sein können, sie denken da gerade nicht weiter, was auch gut ist an der Stelle manchmal. An anderen Stellen kann es manchmal auch spannend sein, wenn sie nicht weiterdenken. Aber an der Stelle hat Maria das einfach gelebt. Und obwohl Martha Jesus eingeladen hat und ihm Haus und die Tür für den Herrn geöffnet hat, kommt da etwas rüber, wie wenn sie ihren eigenen Dienst höher bewertet als das Wort von Jesus, als das Reden Gottes. Natürlich war das alles nur ein Umgewöhnen, aber sie haben schon gewusst, das ist der Herr, das ist der Messias. Aber der Dienst war so wichtig. An der Stelle ist es klar rausgekommen, hey, das ist doch wichtiger. Wer hätte sich dann zu Jesus gesessen und hätte mit ihm Beziehung gelebt? Ich weiß nicht, ob der Lazarus auch zu Hause gewesen ist oder nicht. Wir lesen nichts drüber. Und Jesus hat sicher Marthas Einsatz anerkannt. Es ist nicht, dass er das nicht sieht. Und das finde ich das Geniale, wie Gott sieht alles. Er weiß es, aber er sieht manchmal eben auch tiefer, was da für eine Wurzel, für einen Ursprung dahinter ist. Oder wenn die Prinzipien, die gesunden Maßstäbe irgendwo in Verschiebung geraten sind, weil es einfach leicht daneben ist. Und Jesus weiß, dass dieses Imponieren, vielleicht wollte sie nicht imponieren, die Martha, und doch wollte sie das Beste bieten, irgendwo natürlich ein bisschen, habe ich es gut gemacht, könnte sehr wohl drinnen gesteckt sein, wird es auch wertgeschätzt, weil wir ja schon gern auch diese Wertschätzung haben, die wir tief unten wissen, dass wir wertgeschätzte, geliebte Kinder sein sollen, und trotzdem holen wir es uns gern auch in dem, was wir tun, wieder, weil da irgendwo, wie gesagt, oft etwas mangelt von dem, was eigentlich über uns ausgesprochen ist, weil sich da komische Prinzipien, Dinge eingeschlichen haben über unser Aufwachsen, über unsere Kultur. Da sind auf einmal andere Prinzipien, und die fangen an zu herrschen. Die fangen an, etwas mit uns zu tun. Und Martha, sagt man auch, verkörpert ein Stück weit das, was das Gesetz fordert. Und das Gesetz fordert unseren Dienst, unser Leisten. Und wir sind bei der Religion. Aber nicht bei dem, was uns die Bibel in der Beziehung zu Gott anbieten will. Dass es eigentlich dieser Rückholplan zu einer Beziehung ist, die wir haben dürfen, haben sollen. Und nicht dieses Tu, 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 damit du es dir selber verdienst, weil wir werden uns nie das verdienen können, was nur einer am Kreuz getan hat. Und was nur Jesus konnte, dass er das bringt, was diese Reinheit, diese Heiligkeit, diese Gerechtigkeit Gottes braucht, dass wir heimkommen können, diese Tür zum Vater. Das hat nur Jesus am Kreuz bringen können, weil wir haben es alle verloren mit diesem Bruch. Mit diesem Bruch, dass da etwas nicht mehr zusammenpasst. In uns ist die Sehnsucht, und trotzdem ist da was Zerbrochenes. Und diese Beispiele in der Bibel, die zeigen uns immer wieder so diese zwei Pole in uns, diese zwei Möglichkeiten. Von welcher Quelle her lebst du? Von dieser Quelle, die in uns lebt, die uns antreiben will, die uns auch immer wieder diese Botschaften hat. Oder von dieser anderen Quelle, das Wort des Herrn. Und diese zwei Rollen in diesem Beispiel vergleicht man auch oft mit diesem Gesetz und Gnade. Maria hat diese Beziehung gelebt mit dem Herrn, und sie vergisst die Welt, weil ihr die Beziehung wichtiger ist. Mag sein, dass das auch ein bisschen extrem war, weil die Welt holt uns wieder ein, der Alltag, es gehören gewisse Dinge zum Leben dazu. Und trotzdem, sie hat gemerkt, sie braucht dieses Wort. Und sie hat Vertrauen gespürt. Sie hat etwas gespürt, dass da jemand ist, der ist nicht hart und verurteilend. Das war stärker für sie wie das Umfeld, das damals sehr hart und verurteilend sein konnte, wenn du dich nicht an die kulturellen Prinzipien gehalten hast, an die kulturellen Gesetze. Das war jetzt in einem Haus, wo nur zwei Schwestern waren mit Jesus, da war dann jetzt Volk dran. Wäre das in der Öffentlichkeit gewesen, das wäre nicht gegangen. Da hätte die Öffentlichkeit, da hätten viele rebelliert. Hier war es nur Martha, die rebelliert hat und die gesagt hat, Jesus, tu was, das geht dir nicht. Und Jesus hat so andere Gesetze, Jesus hat andere Prinzipien, weil in Jesus ist was anderes gekommen, Gnade. Gnade, die dir nicht gibt, was du verdienen würdest, sondern Gnade, die diesen Freispruch, wie in diesen Filmen, die man vielleicht noch kennt, diesen Freispruch vom König, dass man freigesprochen ist, obwohl man Strafe verdient hätte für etwas, was geschehen ist. diesen Freispruch vor dem Gesetz, vor dem Recht. Es braucht immer dieses Recht. Sünde fordert immer, und das ist nicht nur im Christlichen, dass es ein Opfer fordert, das ist auch in anderen Religionen, dass man irgendwo weiß, dass etwas, was zerstört hat, dass es ein Recht fordert. Wie dieses Recht dann ausschaut und wie es gelebt wird, das gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das ist das, wo Gott ein anderes Recht vom Himmel her aufrichten will, dass wir nicht bestraft werden, dass wir nicht die Folgen unserer Ursünde tragen müssen, was wir geerbt haben. Und wir haben alle in gewissen Situationen darauf reagiert, auch wenn uns manchmal schon etwas in die Wiege gelegt worden ist, wo wir nichts dafür konnten. Und das ist oft etwas, was ich in der Seelsorge immer wieder staune, wo Menschen so eine schwere Geschichte haben und hatten und tragen mussten und es nicht ihre Schuld war, sondern es ist dieses Erbe, das schon passiert ist an ihnen und ihnen in die Wiege gelegt worden ist. Und wie Gott ein Herz hat, eine Sehnsucht hat, zum dieses Verlorene rufen. Aber natürlich, diese Geschichte, die sagt schon, bei mir funktioniert es nie. Für mich ist es nicht da, weil diese Dinge wiegen schwer. Und dann trotzdem auf dieses Wort der Gnade zu hören, dass einer sagt, hey, ich hab dich lieb, ich will dich. Das ist so ein sanftes Klopfen, wieder all das, was auf mich gelegt worden ist, wieder all das, was nicht in meine Denkvorstellung passt, wieder alle Konventionen, die wir schon erlebt haben, die über uns ausgesprochen worden sind. Und Jesus sagt, Martha hat das gute Teil erwählt. Jesus bestätigt das, was... Bitte? Oh, danke, Maria. Maria hat das gute Teil erwählt. Das war natürlich damals revolutionär, aber ich denke auch heute ist es oft revolutionär, wenn wir dieser Stimme Gottes zuhören lernen, dass es manchmal in unserem Umfeld etwas sprengen will. Etwas sprengen will, wo wir sagen, will ich dem glauben, was in mir ist, was in mir geherrscht hat? Und das sind es manchmal auch Augen von meiner Schwester, Augen von meiner Nachbarin, Augen von meinem Chef, die mir auch gesagt haben, wie ich funktionieren soll. Aber es sind nicht die Augen des Heilandes, der mich gütig anschaut, mit einer Wahrheit, die er mir zusprechen möchte, aber auch mit einer Hilfe, dass er die Lösung hat, mir einen Weg anzubieten, wo ich rauskommen kann aus solchen Dingen. Er nimmt es nicht einfach so weg, weil dann wüsste man nicht, was man mit diesem tun soll, weil es so tief in uns eingewunden ist, diese Verhaltensweisen, die wir automatisch leben. Wenn wir nicht selber lernen, wir sollen Verantwortung für unser Leben nehmen. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Wir haben einen Willen. Und was wollen wir? Und das ist für mich diese Ampel mit diesem Orange. Entscheide, stopp oder fahr. Das ist uns gegeben und das ist dieses Aktive, wo wir reingerufen werden. Was willst du leben? Willst du gelebt werden? Und der Leistungsdruck heutzutage, zurzeit sind wir gerade wieder in einem Pegel, wo es enorm ist, wie der Leistungsdruck die Menschen kaputt zu machen scheint und kaputt macht zum Teil. Und manchmal schaut es aus, dass man nicht rauskommt, wenn man in einem Berufsfeld oder in etwas drinnen ist. Ja, was mache ich dann? Wenn ich nicht mitmache, kann ich gehen? Und das haben wir in vielen Bereichen drinnen. Das hat mir zum Teil sehr wehgetan, unsere Töchter in der Schulzeit zu begleiten. Nichts gegen Lehrer. Die haben ja zum Teil selber den Druck von oben, was alles geleistet werden muss. Aber es war oft, und gerade bei meiner Mittleren, die sehr künstlerisch ist, 5 Jahre weinen am Abend. Das war oft unter Schmerzen und hat immer wieder versucht, den Druck rauszunehmen und sagen, du kannst aufhören, Lena. Und wenn du aussteigst, dann steigst du aus. Es ist wurscht. Ich will, dass du lebst und nicht kaputt gehst unter diesem Druck. Und sie hat dann wieder gesagt, aber Mama, ich sehe keinen anderen Weg. Ich glaube schon, dass das meine Schule ist. Aber es war heftig, wie es auf sie Druck gelegt hat und wie es schwer war, diesen Weg zu gehen. Ich war froh, dass sie an Jesus festgehalten hat, obwohl sie die ersten Jahre immer gesagt hat, aber ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Und ich konnte nur Mut machen, aber Lena, er ist da. Er ist da und er will mit dir durchgehen. Und sie ist gereift, dass diese Hand an Jesus und dieses Hören auf dieses Sanftere wieder diesen Druck und wieder diesen anderen Forderungen für sie spürbarer geworden ist, auch wenn das andere massiver und größer präsent war oft im Alltag. Und in der Geschichte im Johannes, ich will jetzt auf die Geschichte von Martha und Maria nicht auch noch eingehen, es wäre eine zu lange Geschichte, um sie näher beleuchten, aber Martha und Maria waren beide Lernende. Es ist in der Geschichte im Johannes, da hat Jesus auch der Maria aussagen müssen, wenn du an mich glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit sehen oder dieses Reich, von dem er gesprochen hat, weil sie gedacht haben, Lazarus ist tot und wärst du früher gekommen, dann hätte es nicht passieren müssen. Und es hat ausgeschaut, es ist so. Und Jesus hat ein Wunder getan an Lazarus, was für uns undenkbar ist. In unserem Denken können wir uns das nicht vorstellen, dass Jesus wirklich Leben erweckt und Leben schafft, wo es eigentlich für uns undenkbar ist. Und er hat zu Martha gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber diesen Glauben, der scheint manchmal, ich habe nicht so einen riesigen Glauben und trotzdem denke ich, hat er manchmal mit unserer Entscheidung zu tun, wo schaue ich hin und wem glaube ich? Diesem Wort, das sanft ist, aber das Wahrheit ist, das Wahrheit zutiefst ist, das so eine geniale, komplexe Wahrheit ist, die zum Leben, die das Leben geschaffen hat. Und wir mit unserem Gehirn denken oft eher in den anderen Denkweisen. Ja, sollte Gott gesagt haben, stimmt es wirklich, weil es funktioniert ja nicht ganz. Diese Prinzipien, naja, ich muss ja selber wissen, wie es geht. Ich muss ja selber irgendwie mein Leben leben. Das steckt sehr tief oft in unserem Urverhalten, obwohl wir von etwas wissen, was trotzdem da ist. Und ich möchte mit uns eine Stelle anschauen, die mich immer wieder begeistert und die in Lukas 4 steht. Ah, nein, Entschuldigung. Ah, es ist hier die Mosestelle, aber im Lukas 4, 3 bis 4 steht diese Stelle, wo Jesus versucht worden ist, wo Jesus uns auch etwas von diesem Kampf zeigt, wie schwer das oft für uns ist, wenn diese andere Stimme uns anders polen will, anders lenken will. Und es passt auch sehr gut zu Martha und Maria, weil in Lukas 4 kommt Jesus aus der Wüste und er hat 40 Tage gehungert. Das soll eins der Zeiten sein, die das Limit zeigt von dem, was möglich ist, was der Mensch aushält. Und er kommt aus der Wüste und der Teufel versucht ihn. Diese Stimme, wo der Teufel zu ihm sagt, bist du Gottes Sohn? Dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und das ist ja der Mangel schlechthin gewesen für Jesus. Er hatte Hunger, zutiefst Hunger. Und der Teufel kommt, bist du Gottes Sohn? Welche Rolle spielst du? Wer bist denn du? Bist du Martha oder Maria? Bist du leistungsorientiert oder bist du passiv? Bist du Gottes Sohn? Bist du Christ? Dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Du müsstest ja nur ein frommes Wort sprechen und ein Wunder geschehen lassen, fromm tun. Und manchmal sagen wir auch, warum tut Gott nichts? Warum tut Gott nichts? Und manchmal, wenn uns wer anderer sieht, ich habe damals, wo ich ganz jung war als Christ, habe ich eine Freundin gehabt und die hat mir später gesagt, weil ich dich gekannt habe, habe ich dich provozieren müssen bis aufs Blut so ungefähr, weil ich deine Schwachstelle sehen wollte, weil ich sehen wollte, dass du versagst und dass das nicht stimmt, was du mir da sagst, weil ich, sie ist aggressiv gegen das vorgegangen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe Leben gefunden, es gibt was, was genial ist. Und das wollte sie nicht hören. Jetzt hat sie mich immer provoziert, dass sie meine Schwachstelle sieht und hat mir dieses Gefühl gegeben, dass ich gedacht habe, boah, was bin ich für ein Christ? Wie versag ich? Bist du Gottes Sohn? Bist du Christ? Dann sprich fromm und tu was Frommes. Warum hat sich Jesus nicht auf diese Versuchung einlassen? Natürlich, weil er Jesus war. Aber warum hat er dem nicht Folge geleistet? Er hätte sehr wohl fromm reden können und dieses Wunder vollziehen können. Aber der Sohn steht an anderer Stelle, tut nichts außer das, was er den Vater tun sieht. Und das tut gleicherweise der Sohn. Oder was mich in den Anfängen als Christ immer wieder bewegt hat, der Sohn kann nichts tun ohne Vater. Nichts. Dann habe ich mir oft gedacht, was versuche ich christlich zu sein, christlich zu tun? Ich kann nichts, weil meine Denkweisen, Voraussetzungen, die waren so durchwachsen von nicht heilig und nicht fromm. Und ich habe mich immer selbst verurteilt, weil ich ja nicht christlich sein kann. Aber dieses Entdecken und Fasten, wenn Jesus sagt, ich kann nichts von mir aus tun, was versuche ich zu produzieren? Wie schnell sind wir an unserem Produzieren, am Altgewohnten leisten wollen, damit wir auch dazugehören? Ist auch in mir ganz stark gesteckt und manchmal, wenn ich in meinen Schwachstellen wieder angetriggert werde, dann kenne ich das sehr wohl. Ich habe jetzt bei einem Seminar, wo ich mitgearbeitet habe, im Vorfeld bin ich zu Hause durch die Wohnung und habe ein bisschen Kreativgegenstände zusammengesammelt und habe gesagt, Herr, zeig mir, was ich mitnehmen soll. Und dann habe ich da drei Dinge reingetan, die waren klein, also es war ein kleiner Hase, es waren kleine Schuhe von Holland und es war so ein Stinktier in einem Taschel drin, mit Herzen drüber. Und ich habe gedacht, das bist wieder du, du bist zu feinfühlig und zu detailliert und dann verzettelst du dich wieder in den Dingen. Habe mir gleich diesen Ankläger hinten angehört. Aber irgendwo, weil ich so betend durch die Reihe gegangen bin oder durch die Reihe durchs Haus gegangen bin, habe ich gedacht, jetzt lass es mal drinnen, sieht eh niemand. Ich habe es nur gewusst, dass ich mir schon wieder diesen Stempel gegeben habe. Als ich dann in dieser Arbeit war und mit den Leuten gearbeitet habe, und ich sage das jetzt nur, weil da jetzt niemand wen kennt, aber da kamen auf einmal Aussagen von Personen, mit denen wir gearbeitet haben, ich habe meinen Vater nicht gekannt und ich habe ihn lange gesucht, aber er kam von Holland. Und ich habe gewusst, das war als Kind schon diese kleinen Schuhe, die sie gesucht hat. Und ich habe gewusst, die können jetzt auf diesen Tisch hingelegt, weil jemand da was spüren muss, was tief in mir steckt und zerbrochen ist. Ich habe eine andere Frau erlebt, die hat gesagt, mein Papa hat immer zu mir gesagt, du bist ein Angsthase. Und sie hat so ein Bildchen dabei gehabt und das war das Spiegelbild von meinem kleinen Hasen in Braun, den ich dabei hatte. Und ich habe gedacht, mein Herr, wie bist du groß. Und ich habe eine andere Frau gehabt, der habe ich das Stinktier hingelegt, weil ich sagte, es muss einem doch stinken, was dir ins Leben gelegt worden ist. Und habe das Stinktier mal aus diesem Herz rausgelassen. Und sie kam zu mir beim Gebet und sagt, du hast es so auf den Punkt getroffen, mir stinkt es, ich will das nicht mehr da unten lassen, ich will das rauslassen. Und ich habe gedacht, ja, und so gut ist der Vater, dass er diese Dinge, dass er Licht draufbringen will, was wir da rumtragen. Aber gleichzeitig habe ich auch meinen Angriff gekannt, wie schnell denke ich schon wieder, ja, du bist halt. ich bin eine Tochter des Höchsten, aber ich habe meine Aussagen auch noch in mir verankert, die manchmal was anders sagen. Und Jesus, zurück zu der Stelle, hat gesagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Er hat sich nicht auf dieses Wort des Versuchers einlassen, dass er sich beweisen muss, wer er ist. Und da liegt für mich immer wieder eins der größten Knackpunkte. Musst du dich beweisen? Und wem musst du dich beweisen, dass du bist, wer du bist? Dass du einzigartige Königstochter bist? Dass du in einer Genialität geschaffen bist, die nur du leben kannst, weil es keine zweite wie dich gibt? Musst du es trotzdem beweisen, dass wenn andere Blicke dir sagen, da ist was nicht ganz richtig? Ja, wir haben alle Mängel und wir springen auf diesen Mängel an. Und wenn uns wer von außen sagt, da mängelt was. Das habe ich bei der Heidemarie gestern sehr schräg gefunden, dass ein Bürgermeister von hier vorne solche Aussagen macht. Die waren schräg. Und im Namen Jesus möchte ich Heidemarie da ein Stück weit auch freisprechen, weil ich denke, das war nicht richtig, weil sie genial ist. Und Gott hat sie so gewollt. Und das sind Stempel, die dürfen wir im Namen Jesus hier herlegen. Weil Menschen da manchmal, ich denke, er hat nicht nachgedacht, aber manchmal geben uns Menschen Futter, das wir nicht haben sollen. Und das sitzt aber dann da unten, weil hier können wir es im Moment nicht weg tun. Es geht in Millisekunden da rein. Und so Futter habe ich genug gehabt in meinem Leben, bis ich es erkannt habe, was das mir dann sagt und was es mit mir tut und wie das mich oft auf Umwege lenkt, weil ich dann glaube, ja, ich bin so. Und Worte haben Schöpfungskraft, die leben wollen, oder Zerstörungskraft, je nachdem, aus welcher Quelle sie sind. Und diese Quellen zu differenzieren, das ist unsere Entscheidung, weil er hat uns geschaffen, dass wir diese Würde haben sollen, dass wir denken können, wir sind nicht nur instinktiv gepolt wie Tiere. Tiere sind schon genial, aber die tun auch nicht das, was der Mensch fähig ist manchmal, wenn der Mensch von dieser Stimme getrieben ist. Was da an Menschen Unwürdigem passiert, das sind leider Tatsachen, denen wir ausgesetzt sind und dass das Böse böse ist, aber nichts mit Gott zu tun hat. Das ist etwas, was ich zutiefst feiere. Ich habe den Moment auch erkennen müssen, wo ich gemerkt habe, ich habe das immer vermischt gesehen. Ja, wie kann das sein, weil es in mir so vermischt war. Meine Geschichte hat so viele Spuren hinterlassen in meinem Denken. Und dieses zu merken, aber Gott will mit Licht reinkommen, weil er Heiland ist. Und weil Jesus gewusst hat, er ist kein Waisenkind, musste er nicht Selbstversorger werden. Er musste nicht Selbstversorger werden, und fromm sprechen, bist du Sohn oder Tochter, sprich oder tu fromm, sondern er hat gewusst, ich bin Kind Gottes. Er musste sich nicht auf dieses Beweisen einlassen und selber seinen Mangel decken, seinen Bauch füllen, weil er gewusst hat, der Papa, der Vater im Himmel, um das geht's. Und wenn der spricht und wenn der gibt, dann. Und das Ganze ging weiter, dass der Teufel führte ihn hoch hinauf auf einen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Das ist für mich auch so eine bildhafte Sache. Ich glaube, das war auch fast ein übernatürlicher Moment. Alle Reiche dieser Welt in einem Augenblick. Und diese Reiche dieser Welt, die Natur, hat eine Schönheit, weil es ist Gottes Garten. Aber wenn das die einzige Schönheit ist, weil wir den Schöpfer drüber nicht anerkennen oder nicht sehen, sondern fixiert sind auf die sichtbaren Schönheiten, dann sind wir auch dran gebunden. Dann dienen wir denen auch, weil dann brauchen wir das, damit wir satt werden. Da sind wir wieder bei dieser Leistung, bei diesem selber satt werden wollen, selber schauen, das. Und das war tiefster Angriff auch. Alles hat er ihm gezeigt und hat gesagt, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben, wenn du mich nur anbetest. Er will uns immer binden an diesen anderen Götzen. Und das hat auch zutiefst was davon zu tun, dass wir Gott allein dienen sollen. Das ist die einzige Bindung, die in die Freiheit führt. Alle anderen Bindungen, die wollen was von mir, die fordern was von mir. Und es ist ein Spiegel seiner Herrlichkeit, Gottes Schöpfung und Gottes, was er geschaffen hat. Aber es ist nicht der Schöpfer, das ist ja nur etwas, was sichtbar macht, dass da ein höherer Urheber dahinter steckt. Und Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus hat auch diese Sicht zerbrochen, diese Sicht, dass wir in dieses Reich hineinschauen sollen. Und er wollte diesen Weg klar machen, den er uns anbietet, dass er in unsere Geschichte kommen darf. Und da etwas anderes in unserem Leben aufrichten kann, dass diese Geschichte nicht hier auf Erden das letzte Wort hat, dass wir nicht nur an diesem Leben kleben müssen, sondern dass dieses Leben mehr hat von einer Herrlichkeit und einer Schönheit, die wir wieder entdecken sollen und die wir wieder finden sollen und dass wir nicht fixiert an... Dankeschön. Vielleicht habe ich es gerecht.
Wo ist das hier Fuß?
Fast. Danke. Das war der Angriff schlechthin auf das, was uns die Tür sein darf. Jetzt ist leider die Schnur zu kurz. Der Angriff, dass wir diese wahre Herrlichkeit nicht schauen sollen, die wahre Herrlichkeit, dass wir Kinder des Vaters sein sollen und dass wir heimkommen sollen, und dass wir dem nicht ausgeliefert sind, was hier auf dieser Welt über uns ausgesprochen wird und gesagt wird, sondern dass wir diesem anderen Wort hören lernen dürfen. Und das haben wir verlernt. Das haben wir zwar nur tief die Sehnsucht in uns, aber wissen wir noch, wer wir sind und leben wir es noch? Ich habe... Heuer am Anfang des Jahres hatten wir Klausur beim Bibellesebund und mein Mann als Leiter hat eine Andacht gehalten und hat gesagt zu uns Mitarbeitern, was wäre, wenn Jesus jetzt da wäre? Und ich habe gedacht, Schatzi. Und er hat es nochmal wiederholt, was wäre, wenn Jesus jetzt wirklich da wäre? Was würde sich bei dir ändern? Und ich habe gedacht, Schatz, jetzt bist du peinlich. Wir sind Bibellesebund-Mitarbeiter. Jesus ist da. Das ist doch das, was wir predigen. Was sagst du da? Und er war so provokant und hat es nochmal gesagt. Und ich habe mich zurückgehalten, weil ich da jetzt ihm keine Blöße geben wollte und weil ich auch gewusst habe, ich habe da jetzt gerade nichts zum Sagen. Und ich habe mir auch gefragt, warum reagiere ich gerade so über? Und meistens, wenn ich überreagiere, dann ist es gut, wenn ich meinen Anteil anschaue und nicht zuerst urteile, was der jetzt so blöd ist. Und das ist ein gutes Ding, das musste ich auch lernen, weil ich eher extrovertiert bin. Und ich habe so oft geredet und denkt, oje, mein Hirn kam hinterher und das war oft oje. Und zu lernen dürfen, das war für mich Freiheit. Hey, was klingt da in dir? Und reagiere nicht gleich, sondern zu sagen, Jesus, halt mich mal, ich habe keine Ahnung, aber ich schier's gleich. Und das zu lernen, und zum Glück bin ich still gewesen, und dann habe ich mir mal seine Frage gestellt, was würde sich ändern, wenn Jesus jetzt wirklich da wäre? Und das war ein hartes System, und zwar hier zwischen meinem Kopf und meinem Herz, weil da habe ich es gewusst. Habe ich es da zulassen? Und dann habe ich es mal ein bisschen runterlassen. Dann habe ich gedacht, ui, oh ja, wenn er jetzt da ist und wäre, naja, warum sorge ich mich um unsere Töchter? Warum, damals habe ich mir gerade gesorgt, weil unsere Jüngste in einem Missionseinsatz war und weil die in Einsatzgebieten waren, wo ich denke, mach Hilfe, was da alles passieren könnte. Und ja, ich bringe es eh zu Jesus, ich bete eh, aber so richtig loslassen. Ich habe mich gesorgt. Und Jesus hat ja auch der Martha gesagt, du sorgst dich und du hast viel Mühe, aber werft eure Sorgen auf den Herrn. Er will für uns sorgen und er weiß, warum wir werfen müssen, weil es klebt und es kommt zurück. Wir müssen es üben lernen. Und er weiß, dass Sorgen uns kaputt machen, weil wir Selbstversorger sind und selber die Sorgen drehen und wenden und weil das so tief in uns steckt. Und weil wir es so geübt haben und es uns von außen gesagt wird, unsere Familienstrukturen, unsere Kultur, wo auch immer und was auch immer dir gesagt worden ist, das tut was mit uns. Jetzt bin ich kurz. Wohin schauen wir? Wo suchen wir? Und dazu möchte ich uns Mut machen, unterscheiden zu lernen. Aus welcher Quelle kommt es? Kommt es, ist es Gift oder ist es ein Pflänzchen, was ich essen kann? Ich liebe das, manchmal die grünen Smoothies zu sammeln, die sind so günstig und vor der Tür und die haben viel Inhaltsstoffe. Aber ich muss auch unterscheiden, dass ich jetzt keine Giftpflanzen reinnehme. Und mir hilft es in der Natur manchmal einfach runterzukommen, wenn ich die Natur schaue. Und die Hirnforschung sagt uns sogar, das sortiert da ganz normal und natürlich, was die Schöpfung uns bietet. Auch wenn wir oft ganz viel weggerissen werden von diesen eigentlich gesunden Prinzipien. Und wie die Schlange auch gesagt hat, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß. Ja, sie sind nicht sofort am Körper gestorben, aber innerlich ist was zerbrochen. Es ist das Gegenüber zerbrochen zu dieser Beziehung. Die Quelle war einer Fülle vom Vater gesehen, gewollt, geliebt zu sein. Und mit diesem inneren Zerbruch ist etwas gestorben, was nur hier wiederhergestellt werden kann. Und darum musste Jesus kommen und für uns sterben, in den Tod gehen, damit wir leben können. Und dieses Leben, das wir wirklich leben und nicht nur die Hülle lebt noch, bis sie in dieser Zeitspanne, was kein Vergleich ist zur Ewigkeit, in dieser Zeitspanne auf dieser Welt sein darf, aber da zu lernen, wo bin ich vergiftet von dieser alten Quelle, wo habe ich diese alten Aussagen in mir, die mich knechten wollen, die mich halten wollen in alten Prinzipien. Du bist auf der Suche, schon lange suchst du das Gegenstück zu dem, was ich bereits in dich gelegt habe. Aber es ist nicht von dieser Welt, ich bin, wonach du suchst. Es gibt dieses andere Reich. Auch die Ewigkeit hat er ins Herz gelegt, wie es im Prediger 3,11 heißt. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. In Jeremia, und ich denke, wir haben das immer wieder in der Bibel, sucht mich, weil Sonderangebot, das ist lauter und das ist stärker. Drum auch dieses Suchen, weil es hier um tiefere Ebenen geht. Es geht tiefer. Es geht um unser Herz. Und wenn es heißt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, dann ist immer die Frage, was quillt bei dir? Leben oder ist da noch viel Zerstörtes drinnen? Ich möchte abschließen mit einem Psalm, den ich heute Morgen gelesen habe. Ich lese nicht den ganzen Psalm, ich gebe ihn euch mit, aber aus dem Psalm 17, der letzte Vers und kurz davor noch von Vers 13 an, wo es heißt, errette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten her, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihren Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Ich denke, das ist ein Psalm von einem, der hat gelitten unter dem, was die Menschen ihm alles gesagt und getan haben. Und er hat geschrien zu Gott, errette mich vor diesen Leuten mit deiner Hand. Und er hat es auch wahrgenommen. Gott hat es zulassen, dass der Nachbar den Bauch voll hat, dass der das dickere Auto und das dickere Haus hat. Und von den Gütern auch noch deren Söhne satt werden und ihre Kinder. Ja, die haben es leichter, dass die schon ein Erbe kriegen, wo sie andere Voraussetzungen im Leben haben, als wie einer von uns vielleicht, der sagt, ja, ich habe diese Voraussetzungen nicht. Und der erkennt es an. Ja, so ist es. Und Gott hat es zulassen. Und dann sagt er eines, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Und das ist das, zu dem wir geschaffen sind, dass wir Kinder des Höchsten sein sollen, ihn suchen dürfen, ihn, unseren Papa im Himmel, anschauen dürfen, weil er uns satt machen will. Wenn wir hier schauen, dass die anderen was haben, was ich nicht habe, werde ich immer im Mangel bleiben. Und der Mangel wird fixiert und der wird mich fressen. Der tut was mit mir, wie bittere Galle in mir. Der wird mich nie satt machen. Und es ist so eine andere Gerechtigkeit, weil Gott spricht von einer Fülle. Da muss ich keine Sorge haben, wenn der andere auch eine Fülle hat, wo ich denke, ja, der hat mehr und der hat mehr. Er will uns von einer Fülle satt machen. Und nur wenn wir zu ihm gehen, heißt es nicht, dass wir auf diese Welt materielle Fülle kriegen. Aber ich bin überzeugt, dass er uns im Herzen Frieden und Heilung schenken will und diese Berufung, die nur du leben kannst, in Existenz rufen möchte. Er will uns eine andere Gerechtigkeit geben, die mich freispricht, dass ich heimkommen kann als geliebte, wertgeschätzte Tochter. Und das will er uns immer wieder anbieten, weil wenn wir da satt werden, dann können wir wie Babys ganz ruhig bei der Mama sein. Aber dazu heute Abend mehr und ich bete mit uns. Vater im Himmel, du bist so gut. Und wir wollen dich anbeten, wir wollen dir Danke sagen, dass wir leben dürfen. Auch wenn manches in uns schreit, weil es weh tut und weil wir Sorgen und Ängste haben, aber du willst uns lehren, dass wir diesen Weg mit dir gehen, an deiner Hand, diesen Heimweg kennen, wo du wartest und wo du bist. Vater, lass uns mehr von dem entdecken. Hilf du uns, dass wir Licht in unser Herz lassen und mehr staunen über das, was du für uns bereitet hast. Dir zur Ehre, Jesus. Amen.